RBB 24 Inforadio Spezial.
Herzlich willkommen, es begrüßt Sie Ursula Voss-Henrich. Ende und Anfang, das ist unser Thema heute im RBB 24 Inforadio. Ende und Anfang, das betrifft auch die meist männlichen Aussteiger aus der Neonazi-Szene. Der Verein Exit begleitet Ausstiegswillige auf ihrem Weg zurück ins zivile Leben. Doch das ist ein langer Prozess und die Vergangenheit kann man nicht abstreifen wie einen Handschuh. Auch die tief in die Haut eintätowierten Nazi-Symbole wird man schwer los. Silvia Belka-Lorenz hat zwei Aussteiger nach ihrer Geschichte gefragt.
Das erste Tattoo ist ein Wikinger auf dem Oberarm, gestochen kurz nach der Wende von einem Kumpel mit einem umgebauten Rasierapparat. Mike will, dass jeder weiß, wie er sich fühlt, und er will, dass das tief in seine Haut eingeschrieben ist.
Also es hat schon was mit Identität zu tun und mit Wurzeln zu tun. Und das war halt der Krieger, der sich nichts gefallen lassen hat und der eine große Gruppe um sich drumherum, eine Familie um sich drumherum hatte. Und ich glaube, das hat uns schon ganz gut gefallen.
Mike, Jahrgang 1974, aufgewachsen in der Nähe von Leipzig. Unbekümmerte DDR-Kindheit, unpolitisches, freundliches Elternhaus. Mike hat schon für 25 Jahre Armee unterschrieben, da kracht die Wende dazwischen.
Ich war Leistungssportler im Judo. Und mein Leben bestand eigentlich normal aus Familie, aus Freunden und aus Sport. Bin sehr geselliger, also sehr viele soziale Kontakte gehabt. Ja, das war alles chillig, bis dann eben die Schule vorbei war. Meine Generation war die erste Generation, die dann auf dem Arbeitsmarkt war, die also sich um eine Lehrstelle kümmern musste, 90, 91. Keiner hatte eine Ahnung, unsere Eltern ja auch nicht. Ich bin so erzogen worden, es war klar, dass es für mich was in der Zukunft gibt. Das ist mein Platz, der ist da, den finde ich. Ja, und jetzt musste ich ihn suchen.
Mikes Vater besorgt ihm eine Lehrstelle im Handwerk. Das ist kein Ersatz für den Boden, der ihm gerade weggebrochen ist. Selbst der alte Freundeskreis hat sich verändert. Auf einmal sind da Punks, Anarchos, Popper und da sind die richtigen Kerle mit Motorrädern, harter Rockmusik und Jugendclubs.
Damals war es dann direkt die NPD Sachsen, die sich direkt um die Jugendclubs bemüht hat, uns angesprochen hat, uns unterstützt hat, bei unserem wochenendlichen Feiern zum Beispiel gesagt hat, hier, ich sponsere euch hier mal ein paar Kästen Bier und so. Dafür darf ich aber einen Bücherstand aufstellen, meine Flyer verteilen und natürlich aber Erwachsene, die einem zugehört haben und unsere Sprache gesprochen haben. Ich war verführbar durch meine Perspektivlosigkeit auf der einen Seite. Ich hatte überhaupt gar keine Identität so richtig. Ja, und dann habe ich natürlich eine neue gesucht, ja, einen neuen Halt. Okay, den haben die mir dann gegeben.
So fremd ihm die Bundesrepublik auch noch ist, viel mehr als sein Deutschsein hat er noch nicht. Es braucht Feindbilder, die Linken, die Ausländer, die Politiker. Das zweite Tattoo lässt keinen Zweifel mehr.
Also man konnte natürlich nicht mit den Wikingern nur bei uns punkten, man musste dann auch ein bisschen mehr in die jüngere Vergangenheit und dann war eher so das Soldatentum und dann war mein erstes Tattoo tatsächlich dann hinten der Lanzer als Schriftzug quer über den Rücken. Ja, und so ging es dann weiter, ein Tattoo nach dem anderen, später dann natürlich auch mit Bezug zur Organisation, denen man dann angehört hat.
Zum Beispiel das Kürzel der Hammerskins. Der Name Mike Scheffler lässt bis heute viele zusammenzucken, die sich mit Rechtsextremismus befassen. Kampfsportler, fast 2 Meter groß, ein Neonazi, der in der Szene einen rasanten Aufstieg hingelegt hat.
Ich war auch was wert auf einmal, ja, die Leute haben auf mich gehört, ich hatte Leute um mich drumherum. Ja, wir haben unsere No-Go-Areas geschaffen. Wie gesagt, da hat es ja ausgereicht, dass man groß, stark war und ein paar Sätze fließend sprechen konnte. Ja.
Das Register von Schäfflers Straftaten reicht von Körperverletzung über Waffenbesitz bis zum Hausfriedensbruch. Er betreibt einen florierenden Szeneversandhandel. Prozesse wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole und Volksverhetzung, zu einer Haftstrafe kommt es nie. Mit 36 steigt Schäffler auf zum NPD-Vize. Ein aktiver Neonazi im Sächsischen Landtag. Damals sorgt das sogar in Parteikreisen für Rumoren.
Dann später natürlich, also auch die Radikalisierung, auch vom gechillten Typen hin zum aggressiven, verbal, aber auch körperlich Menschen, der wirklich überall Feinde gesehen hat und mit seiner Kampfeinheit jeden Tag nichts anderes gedacht hat, als wie gehen wir heute gegen alles vor. Ja, ich habe das aufgesaugt und musste es verbreiten, also wie in einer Sekte. Ist nichts anderes. Extremismus ist eine Sekte. Und dann ging es in die Angriffshaltung über. Aus Verteidigung hat nicht mehr gereicht. Ich kann jetzt nicht warten hier. Wir müssen eben in den Sturm ziehen. Und gegen alles, was uns im Weg stand. Ja.
Selbst gesellschaftliche Ächtung erreicht Schaeffler zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Freunde oder Kontakte außerhalb der Szene gibt es keine mehr. Die NPD im Sächsischen Landtag ist isoliert.
Also man hat es sogar verweigert, mit uns in einem Fahrstuhl zu fahren. Die Leute sind lieber Treppen gelaufen. Auch beim Essen saßen wir nur mit Fraktionskollegen zusammen. Und man ist ja dann auch irgendwann, will man die Welt ja auch gar nicht mehr. Man entwickelt eine Arroganz, dass man das sogar mit einem Lächeln annimmt, wenn man ausgegrenzt wird.
Wir erzählen in dieser Geschichte nicht von den Opfern. Hier kommen Männer zu Wort, die ganz klar Täter gewesen sind. Mike Schaeffler war kein verirrtes kleines Licht im braunen Sumpf. Er war einer der gefährlichsten Neonazis in Mitteldeutschland. Schaeffler heute, Jahre nach seiner Abkehr von der Szene, ist ein Mensch, der die Aufklärung über Rechtsextremismus zu seinem Thema gemacht hat. Schaefflers Bruch mit dem Rechtsextremismus passiert 2015. Nicht ganz plötzlich, aber radikal. Schaeffler erlebt im engen Parteiumfeld etwas, das ihn aufwühlt und alles in Frage stellt. Was genau das war, darüber spricht er nicht. Ereignisse im persönlichen Leben und in der NPD lassen 17 Jahre Ideologie, Hass und Kampf nach und nach zerbröseln. Das Selbstbild, die Kameradschaft, den Glauben an die Sache, die vermeintliche Rettung Deutschlands. In der Zeit der Zweifel und der persönlichen Krise kommt es zur ersten Kontaktaufnahme mit ihm durch eine regionale Aussteigerorganisation.
Das Ende der Fahrt im Hochgeschwindigkeitszug und das Ende einer Lebenslüge und der Anfang, ja, eine Eigenverantwortung zu leben und der Anfang von Entspannung.
Eine Anekdote aus einer Zeit, als ihm plötzlich alles gleichgültig schien. Mit seiner Vergangenheit will er nichts mehr zu tun haben. Wo er eine Zukunft findet, ist noch lange nicht klar. Nach den Jahren mit streng deutscher Kost, Bratwurst und Buletten, der Gang ins Fastfood-Restaurant.
Und zwar war das in der Phase gewesen, als dann klar war, auch für die Szene klar war, ich steige aus. Ich war sofort persona non grata, ist ja klar. Hat von heute auf morgen keine sozialen Kontakte mehr. Null. Ich habe es verstanden, ich wäre ja nicht anders gewesen. Dann war auch der Zwang nicht mal da, dass ich ja irgendwas darstellen musste. Ich musste ja immer der Hardcore-Führertyp sein. Ja. Und irgendwann bin ich zu McDonald's. Das war schon ein Energieaufwand, da reinzugehen. Jeder wusste ja, wer ich bin. Also ich hatte das noch nie gemacht mit 39 Jahren. Der McRib hatte mich als erstes angesprochen. Dann stand er halt vor mir. Ich habe das dann zelebriert. Und wäre ich auch ja nicht beobachtet. Und dann geht man raus und denkt, wie bekloppt bist du eigentlich, wie du dich hier benimmst. Also wie vom Stern gefallen.
Von dem Stern gefallen und in der Szene in Ungnade. Die Burger-Anekdote ist mehr als eine Schnurre aus einer fremden Welt. Die amerikanische Fastfood-Kette steht stellvertretend für Amerika, Kapitalismus, Unkultur. Ein Ort, an den viele Rechte niemals ihren stramm deutschen Fuß setzen würden. Und damit ist das große M für manche Ausstiegshelfer ein guter Ort für ein erstes Treffen mit angehenden Aussteigern. Ein Stresstest, den auch Falk erlebt hat. Falk, ein junger, freundlicher Berliner, eine andere Generation als Mike Schaeffler, völlig anders sozialisiert. Er ist 14, als er in die rechte Szene abdriftet, gerade mal 18, als er wieder raus will. Er ruft bei Exit an, der Initiative, die Rechtsextreme beim Ausstieg unterstützt. Erstes unverbindliches Treffen mit einem Exit-Mitarbeiter an einem öffentlichen Platz mitten in Ost-Berlin.
Und die erste Frage war, ob ich ein Problem mit einer kapitalistischen Cola von McDonald's hätte. Das war so, ja, doof.
Falk Isernhagen, geboren und aufgewachsen, gut behütet, wie er sagt, im nobleren Teil von Kreuzberg. In seiner Schule liegt der Migrationsanteil bei 98%. In seiner Klasse ist er einer von zwei Deutschen. Besonders behaglich ist das Gefühl für ihn als 13-, 14-Jährigen nicht.
Das hatte sich natürlich dann geändert, als dann welche aus der Oberstufe kamen, die ihn dann erstmal so ein bisschen mitgenommen haben. Ach, wir gehen mal ein bisschen Fußball spielen, wir grillen mal ein bisschen. Und das hatte sich natürlich dann auch relativ schnell rumgesprochen, mit wem man da unterwegs war. Aber ich hatte danach meine Ruhe.
Die neuen rechten Freunde sind ein Booster für sein Ego. Sein Standing in der Klasse ist plötzlich ein völlig anderes. Die Zivilgesellschaft hätte dem wenig entgegenzuhalten gehabt. Ein einziger Jugendclub, selbst der sei heute nicht mehr da, erzählt Falk. Besonders schwere Beute sei er da nicht gewesen.
Man fällt natürlich nicht mit der Tür ins Haus und sagt, hallo, ich bin der Rechtsextreme aus der Nachbarschaft, ich rekrutiere dich jetzt. Eher subtil wirklich, über Musik, Veranstaltungen, Thema Tierschutz, Umweltschutz ist auch sehr, sehr gern gesehen. Genauso Todesstrafe für Kinderschänder. Dagegen zu argumentieren, ist eigentlich so eine Totschlagsargumentation. So nach dem Motto, Moment mal, du bist gegen die Todesstrafe für Kinderschänder, dann bist du ja für die. Und schon ist man selber irgendwo in Erklärungsnot.
Zumal selbst die schrägste Diskussion nicht so sehr ins Gewicht fällt wie all das, was die neue Gemeinschaft sonst noch zu bieten hat.
Geborgenheit, Anschluss, Verständnis, all das, was man irgendwo vermisst.
Falk Isernhagen geht wie Mike Schäffler sehr bewusst an die Öffentlichkeit. Daran gibt es deutliche Kritik, unter anderem von der Bundesarbeitsgemeinschaft Ausstieg zum Einstieg. Werden, so die Befürchtung, die Aussteiger durch öffentliche Auftritte nicht unwillkürlich auf ihre rechte Vergangenheit reduziert? Was ist zu erreichen durch solche Authentizität? Wie geht's den Opfern damit, wenn die Täter von einst jetzt ein solches Podium bekommen? Ich habe viele und lange Gespräche mit den Männern geführt, auch ohne Mikrofon. Gegenseitiges Abchecken und auch das Ausloten von Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit. Am Ende die Entscheidung, diese beiden hier ihre ganz individuellen Geschichten erzählen zu lassen. Auch, weil sie ein eklatantes Versagen der Zivilgesellschaft dokumentieren. Beispiel Falk. Vom verpeilten Kreuzberger Jugendlichen zum Neonazi ist es ein Stück. Falks Mutter merkt von seiner Veränderung lange nichts. Seine Radikalisierung beginnt mit 16, als er die ersten rechten Demos besucht. Da wird er von einem Rekrutierer angesprochen und eingeladen, mal in Ruhe zu reden. Auf Kameradschaftsabenden lernt er die Führungskräfte der Szene kennen und es gibt das Fundament zur neuen Weltanschauung. Eine andere Auslegung deutscher Geschichte, apokalyptische Feindbilder. Falk geht in die Aktion. Selbstbezeichnung jetzt Nationalsozialist.
Meine Lehrer haben darauf gar nicht reagiert, auch als ich gewisse Sprüche im Geschichtsunterricht gebracht habe. Beispielsweise war eine Frage, welche Arbeitsleistung die Juden im Dritten Reich erbracht haben. Und mein trockener Kommentar damals war dann mit 16, na, das Brennholz. Meine Geschichtslehrerin hat gar nicht darauf reagiert. Weder ein Verweis, noch ein Gespräch mit dem Sozialpädagogen, noch ein Gespräch mit meinen Eltern, gar nichts. Sie hat das einfach so hingenommen.
Falk trägt schwarz wie die Autonomen, kurze Haare, Basecap. Bomberjacke, Springerstiefel, Glatze, das wäre ihm viel zu plump. Er will keinesfalls aussehen wie ein lebendes Nazi-Klischee.
Da hatte ich von Anfang an Abstand zugenommen. Das hat auch einen ganz einfachen und praktischen Aspekt. Wen würde man zum Beispiel eher ein Flugblatt auf der Straße abnehmen? Jemand, der da in Bomberjacke, Springerstiefel rumrennt? Oder jemand, der da wie die Jugendlichen halt so rumrennen, gekleidet ist?
Das Ende kommt mit dem Outing. Nach blutigen Auseinandersetzungen macht die Antifa Namen und persönliche Daten von Falks Gruppe öffentlich. Scheiben werden eingeworfen, ein Auto brennt ab. Falk hat Angst um sich, noch mehr um seine Freundin, die mit der Szene gar nichts am Hut hat. Die Kameradschaft täuscht nicht länger über die eigene Verwundbarkeit hinweg. Falk will und muss aussteigen, er weiß zwar nicht wie, aber Exit ist ihm ein Begriff. Falk wählt die Nummer, die er irgendwann in der U-Bahn aufgeschnappt hat und hinterlässt eine Nachricht auf der Mailbox. Kurz darauf jenes erste Treffen mit der kapitalistischen Cola und der Beginn eines langen, gar nicht schmerzarmen Weges.
Viele Gespräche kann man sich ähnlich vorstellen wie bei einer Therapie. Man hat viel geredet zwischendurch und immer wieder irgendwo Fragen offen gelassen, sodass man ein bisschen immer Stück für Stück am Weltbild gekratzt hat. Weil nur weil man sagt, man steigt jetzt aus, heißt es ja nicht, dass man Schnips und ich bin jetzt der Geläuterte. Nur weil man die Szene irgendwo verlassen hat, dass man deswegen jetzt komplett raus ist, sondern das ist irgendwo wie bei so einem trockenen Alkoholiker. Wie irgendwo, wenn man überhaupt mit einer Droge aufhört.
Exit, der Ausgang. Im Extremismus kündigt man nicht. Wer mit der Szene bricht, riskiert seine Existenz, seinen Rückhalt, unter Umständen sein Leben. Während Teile der Rechtsextremen sich professionalisieren, gibt es in Deutschland lange Zeit kaum strukturierte Hilfen für Menschen, die wieder raus wollen aus dem Rechtsextremismus. Das ändert sich im Jahr 2000 mit der Gründung von Exit. In 23 Jahren hat Exit Deutschland nach eigenen Angaben mittlerweile 920 Personen beim Ausstieg begleitet. Mehrheitlich waren und sind das Männer, aber das ist schon so ziemlich alles an Gemeinsamkeiten. Einer der Fallmanager von Exit ist Fabian Wichmann.
Wenn wir jetzt sagen würden, das sind alles randständige Personen der Gesellschaft, dann würde das das nicht treffen. Also wir würden damit eigentlich nicht das abbilden, was wir erleben. Wir haben es mit Leuten zu tun, die sind Teil der Gesellschaft, die nehmen aktiv an der Gesellschaft teil, die finanzieren ihr Leben, teilweise nicht schlecht. Und das sind dann eben nicht nur Modernisierungsverlierer oder Verlierer allgemein, sondern ein relativ breites Spektrum, mit dem wir da eigentlich in unserer alltäglichen Arbeit konfrontiert sind.
920 Menschen, die, bevor sie Fälle wurden, völlig unterschiedliche Leben gelebt haben. Geliebte und ungewollte Kinder, klug oder mittelmäßig begabt, behütet oder unterprivilegiert aufgewachsen, blöde, nette oder gewaltbereite Mitmenschen mit Abitur, Kindern, langer krimineller Vorgeschichte oder großem Weinkeller. Wer sich Rechtsextremismus noch immer als Randgruppenphänomen vorstellt, unterliegt bereits einem verhängnisvollen Irrtum. Der Einstieg in die rechte Szene passiert oft schleichend. Die Ideologie füllt Leerstellen, stillt Bedürfnisse, die anderweitig nicht gesättigt worden sind. Ausstiegsarbeit ist das Gegenteil von Agitation. Vielmehr geht es um die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie und den Momenten, als die ihre Brüche bekommen hat.
Wir müssen sensibel auf den Prozess eingehen. Wir können aber gleichzeitig nicht alles kaputt reden und sagen, okay, du hast jetzt da, ja wie auch immer, 3, 4, 5 oder 10, 15 Jahre völlig falsch gelebt und jetzt erklären wir dir, wie es funktioniert. Also müssen wir natürlich da schauen, wie können wir Anreize schaffen, dass da tatsächlich eine Auseinandersetzung stattfindet. Und das kann man, wenn man es ein bisschen bildhaft beschreiben will, eigentlich mit einem Cover-up, also mit dem Übertätowieren von alten Tätowierungen beschreiben. Wenn man jetzt so ein rechtsextremes Tattoo covern will, kann man jetzt nicht einfach nur rübermalen, sondern man muss tatsächlich diese alten Strukturen zu etwas Neuem schaffen, also dass dann die Outlines quasi ins Neue überfließen. Also man muss quasi das Alte, das Vergangene im Hier und Jetzt so bearbeiten, dass daraus dann tatsächlich etwas Neues entsteht. Das können wir, wie gesagt, begleiten, aber wir können es nicht erzwingen.
Wer die rechte Szene verlassen will, steht vor nichts Geringerem als einer Metamorphose. An deren Beginn müssen Motive sondiert werden. Bei weitem nicht jeder Kandidat ist ein Freiwilliger. Viele Erstkontakte beruhen auf sogenannten Zwangskontexten, zu Deutsch: ein Richter hat Gespräche mit Ausstiegshelfern angeordnet. Es kann auch das Kalkül eines Strafverteidigers sein, um im Rahmen eines Prozesses eine bessere Sozialprognose zu erreichen. Wer aussteigt, braucht ein komplett neues Bezugssystem. Denn auch mit einem Netzwerk, das aus unserer Sicht falsch und gefährlich ist, bricht erst einmal vor allem etwas weg. Ausstiegsarbeit dauert mehrere Jahre und braucht ein großes Geflecht an Akteuren. Damit ist Exit nicht mehr allein, der Bedarf ist enorm, der Aufwand noch größer. Und nicht jeder Anruf endet auf dem Boden der Demokratie und mit Sektkorken, so Fabian Wichmann.
Wir arbeiten ja mit einem Vertrauensvorschuss, aber es ist natürlich auch so, dass nicht alle Menschen dann dem so gerecht werden können. Also entweder schaffen sie es persönlich nicht oder die Rahmenbedingungen verändern sich. Auch andere Anfragen, eine Person, die vielleicht ein großes Hakenkreuz auf dem Rücken hat und sagt, okay, das ist jetzt beim Sport unpraktisch, könnt ihr mir das entfernen? Dann sagen wir natürlich, okay, wir sind jetzt keine Dienstleister, die einfach eine Tätowierung entfernen, sondern bei uns geht natürlich der Prozess der Tätowierungsentfernung einher mit einer Auseinandersetzung. Und wenn dann so Antworten kommen, so ja gut, dann brauche ich euch nicht, dann merken wir relativ schnell, dass natürlich dann da auch eigentlich keine Basis ist.
Fabian Wichmann weiß gut, wovon er redet, wenn er von den Rechten spricht. Er ist Anfang 40, aufgewachsen in Brandenburg. Für die Neonazis, die früher seinen Schulhof im Blick hatten, war Wichmann eine Zecke. Er ist so groß geworden, dass es manchmal einfach schlauer sein konnte, bestimmte Orte zu meiden oder eben einen anderen Heimweg zu wählen. Heute ist Wichmanns Diensthandy voll mit Fantasienamen. Eine Büroadresse von Exit wird niemand irgendwo finden. Große Teile der Ausstiegsarbeit finden unterhalb des Radars der Öffentlichkeit statt. Es kann notwendig sein, dass ein Klient seinen Namen wechselt oder analog einem Zeugenschutzprogramm völlig untertauchen muss. Bei anderen kann, das ist die Auffassung von Exit, Öffentlichkeit ein wichtiger Teil eines Ausstiegsprozesses sein. Fabian Wichmann.
In bestimmten Fällen ist Öffentlichkeit notwendig. Das heißt aber nicht, dass Öffentlichkeit notwendig ist, um irgendeine Ausstiegsgeschichte zu erzählen, weil sie vielleicht interessant ist oder dramatisch oder wie auch immer. Sondern es geht primär darum, wenn es um Personen geht, die zum Beispiel schon auch in der Zeit vor dem Ausstieg in der Öffentlichkeit gestanden haben, dann muss man ab einem bestimmten Zeitpunkt sichtbar machen, dass da eine Veränderung stattgefunden hat und dass da jetzt was anders ist. Darüber hinaus hat es natürlich noch den Effekt, dass Aussteiger dann auch entsprechend in der Szene wahrgenommen werden und eine Art von Role Model sein können. Also für die Personen, die Zweifel haben, und wir wissen, da sind immer Personen, die Zweifel haben, das sind alles so Faktoren, die ein Stück weit an den Glaubenssätzen rütteln können. Und damit letztendlich auch andere Ausstiege möglich machen. Also wir haben das auch durchaus in der Vergangenheit gehabt. Dann brauchst du den emotionalen Schubser. Und das können Aussteiger und Aussteigerinnen, die dann quasi diese Berichte vermitteln, durchaus leisten. Aber nochmal, im Vordergrund steht da der Fall an sich, nicht die Vermittlung von Ausstiegserzählungen.
Mike Scheffler, das ist damals ziemlich schnell klar, ist eine zu große Nummer für eine regionale Ausstiegsorganisation. Exit Deutschland übernimmt seinen Fall. Hier kreuzen sich 2015 die Wege von Scheffler und Fabian Wichmann. Es wird abgewogen, Scheffler völlig abtauchen zu lassen. Als einer der zentralen und gefährlichsten Neonazis ist er jetzt einer der gefährdetsten Ex-Neonazis. Abtauchen kommt für Scheffler nicht in Frage. Er will nicht weg von seiner Mutter und seinen vier Kindern.
Ich kann das nicht so stehen lassen, was ich gemacht habe. Und ich mache es ja nicht für mich. Ja, aber ich weiß ja, wie es mir ergangen ist und wie ich es auch mit anderen gemacht habe, dieses Radikalisieren. Und ich möchte natürlich auch in der Gesellschaft wieder ankommen. Und die Chance hätte ich ja nie gehabt, wenn nicht jeder und natürlich dann eben auch die Ex-Kameraden sehen würde, was ich mache.
Scheffler's Weg zurück ins zivile Leben dauert 3 Jahre. Ein Ausstieg wie seiner ist für die Szene eine Katastrophe. Er war eine Schlüsselfigur, er weiß viel zu viel. Wir haben uns verständigt, bestimmte Details hier auszulassen, um die Sicherheit und auch das neue Leben der Männer nicht zu torpedieren. Wir haben immer wieder über Glaubwürdigkeit gesprochen. Es ging um Schuld, um Aufarbeitung, aber auch um das Wiederankommen dürfen in der Mitte der Gesellschaft. Und es ging um Verwundbarkeit. Kann man einem kampfsporterfahrenen Hünen wie Scheffler Angst einjagen? Antwort: Ja, das hat funktioniert. Die Veröffentlichung, in welchem Kindergarten seine Kinder sind, war einst ein Wirktreffer. Scheffler's altes Weltbild ist lange perdu. Er hat studiert, schon vor dem Ausstieg. Er arbeitete in der Erwachsenenbildung. Als ausgerechnet er irgendwann vor einer Klasse von Flüchtlingen steht und die ihm als Lehrer größten Respekt zollen, da habe er sich geschämt. Die hatten keine Ahnung, wer da vor ihnen stand. Scheffler hält inne. Scham gehört zu den Dingen, die nicht mehr wegzukriegen sind, egal wie oft er seine Lebensgeschichte auch erzählt. Der letzte Schritt seiner Transformation, die Tätowierungen sind noch da, die ihn als Neonazi markieren. Und auch die sind nicht einfach zu übertünchen.
Das Wichtige war, dass man tatsächlich erstmal das nochmal durchlebt. Wie habe ich mich gefühlt, als ich mir das Tattoo damals, das Nazi-Tattoo, stechen lassen habe? Bei mir war es eben das Ende des Ausstieges, als ich die Tattoos entfernen lassen habe. Der Kopf war frei und die Haut war voll. Das hat überhaupt nicht mal gepasst. Also nicht verstecken, sondern einfach nur verändern und nie vergessen, dass es da ist. Ja, also das sind für mich eigentlich alles Sicherheitsmechanismen, die alten Tattoos und die neuen. Ja, diese Schnittstelle dazwischen sind meine Firewalls gegen Einflüsse von Populisten, Extremisten und ja, sonstigen Verrückten.
Das Cover zum Lanzer-Tattoo, ein Universum hinter einer zerbrochenen Glasscheibe. Ein Bild für Scheffler's neues Leben. Nach 17 Jahren als Rechtsextremist hat sich für ihn eine neue Welt erschlossen. Ein Leben als Individuum, streitbar, aber lebendig. Mike Scheffler arbeitet in der Jugendbildung. Er lebt mit seiner neuen Familie in Sachsen. Falk Isernhagen, heute 31 und ausgebildeter Rettungssanitäter, braucht insgesamt 2 Jahre, bis sein Ausstieg geschafft ist. Das neue Leben habe er zum ersten Mal wirklich gespürt, als sein damaliger Fallbetreuer ihn mit in eine Schule gebeten hat, um dort seine Geschichte zu erzählen. Dass die Jugendlichen ihn nicht nur als den Ex-Nazi wahrnehmen, sondern auch als das, was er seitdem geworden ist. Er braucht eine Weile, um das zu begreifen.
Ich gehe damit sehr offen um. Man kann die Vergangenheit nicht ändern. Man kann nur das Beste draus machen. Wenn man nur einen davon abhalten kann, denselben Fehler zu begehen, wie man selber gemacht hat, ist doch schon irgendwo was erreicht, oder?
Kein Mensch ist nur frei, sagt Fabian Wichmann von Exit. Niemand bilde sich ein, komplett safe zu sein. Keiner von uns ist frei von Verführbarkeit. Mit den Worten des vor den Nazis geflohenen Dichters Bertolt Brecht: Der Schoß ist fruchtbar noch. Mike Scheffler ist einer von denen, die es gelebt haben.
Wir leben heute in einer offenen Gesellschaft, also in einer Gesellschaft, die für alles offen ist, eben auch Extremismus, und eine Gesellschaft der sozialen Netzwerke. Wir haben eine hochprofessionalisierte Extreme, die zielgruppengenau auf Beutefang gehen, das heißt auf Beutefang an Jugendlichen ab der 7. Klasse. Das hat damit zu tun, dass eben der Nationalsozialismus, der Zweite Weltkrieg, Hitler und so weiter in den meisten Schulen erst ab der 9. Klasse kommen. Es gibt eine hohe Durchmischung der rechtsextremen Szene vom sozialen Rand bis hin zu Intellektuellen. Ja, es ist naiv, jeden kann es treffen, absolut jeden.
RBB 24 Inforadio Spezial.